grüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, zum achten Teil unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Neben mir unser Gast Manfred Spieker, Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück. Und er ist auch Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Er hat uns beim letzten Mal erklärt, worin der Wert der Arbeit für den Einzelnen besteht, auch die Heilsbedeutung der Arbeit für den Menschen. Heute geht es um die Wirtschaftsordnung, das Verhältnis der Kirche zu den verschiedenen Formen von Wirtschaftssystemen. Herr Professor, akzeptiert die katholische Soziallehre eigentlich jede Wirtschaftsordnung oder favorisiert sie? Der Verdacht liegt ja eigentlich nahe, die soziale Marktwirtschaft.
Das muss nicht nur per Verdacht ausgesprochen werden. Dafür gibt es handfeste Belege. Die Soziallehre der Kirche favorisiert die soziale Marktwirtschaft. Auch wenn der Begriff ein spezifisch deutscher Begriff ist und die Soziallehre der Kirche ja nun weltweit Gültigkeit beansprucht, auch Resonanz hat. Warum favorisiert sie die soziale Marktwirtschaft? Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es eine Wirtschaftsform, die der Freiheit des wirtschaftlichen Akteurs Raum lässt, der Freiheit des Unternehmers, der Freiheit des Arbeitnehmers, seinen Arbeitsplatz zu suchen und zu wählen, der Freiheit des Konsumenten. Mit dieser Freiheit ist unverzichtbar Wettbewerb verbunden. Die katholische Soziallehre begrüßt den Wettbewerb. Am deutlichsten in der letzten Sozialenzyklika Centesimus Annus. Dort heißt es mit Recht und mit ökonomischem Sachverstand, Wettbewerb sorgt dafür, dass die Bedürfnisse der Menschen am besten und am billigsten befriedigt werden. Wettbewerb führt zur Reduzierung der Preise, führt zur Ausweitung der Produktpalette. Sie können halt dann nicht mehr nur zwischen einem Trabi und einem Wartburg auswählen, sondern Sie haben 40 Automodelle. Aber, und das ist das spezifisch Soziale einer sozialen Marktwirtschaft, in dieser Wirtschaftsordnung gibt es auch ein System des sozialen Ausgleichs, ein System sozialer Leistungen, das gewährleisten möchte, dass auch Menschen, die sich nicht am Wettbewerb beteiligen können, die nicht durch Wettbewerb ihr Einkommen erzielen, menschenwürdig leben können. Kranke, Alte, Pflegebedürftige, Arbeitslose, Kinderreiche. Also Centesimus Annus hat eindeutig dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft den Vorrang gegeben.
Ein kleiner Einwurf. Ist die soziale Marktwirtschaft nicht auch nur so eine Idee, wie Marx zitiert wird, sozusagen als Persiflage? Wo existiert sie denn überhaupt wirklich, die soziale Marktwirtschaft? Ist das Attribut sozial nicht schon längst verdunstet, auch in Deutschland, gerade auch wegen des schärfer gewordenen Wettbewerbs?
Das kann man nicht sagen. Unser sozialstaatliches Leistungssystem ist nach wie vor vorhanden, in den meisten Bereichen stabil. Wir werden in wenigen Jahrzehnten wohl Probleme mit der Rentenversicherung bekommen, aufgrund der demografischen Entwicklung. Aber das ist ein anderes Thema. Das sozialstaatliche Leistungssystem funktioniert. Es verdunstet nicht. Es gibt eher Auswüchse, über die wir in einer früheren Sendung schon gesprochen haben, dass der Sozialstaat zum Versorgungsstaat wird. Natürlich hängt die Stabilität dieses sozialstaatlichen Leistungssystems auch von bestimmten Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen ab. Und da sehe ich das größere Problem, dass die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit in Deutschland zurückgeht, verglichen auch mit anderen europäischen Ländern. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen sowohl auf den Sozialstaat als auch auf die Wirtschaftsordnung. Nein, aber noch können wir sagen, die soziale Marktwirtschaft existiert. Es gibt Bereiche, wo sie nicht vorhanden ist, aber das ist dann eher der Aspekt Marktwirtschaft, zum Beispiel die ganze Landwirtschaft. Im Zuge der europäischen Integration ist das keine Wettbewerbswirtschaft. Also so kann man natürlich mit der Lupe oder nicht nur mit der Lupe, schon mit einer normalen Brille Schwachpunkte sehen. Aber das ist dann mehr eine Frage der Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland und nicht eine Frage der katholischen Soziallehre.
Und außerhalb Deutschlands existiert die soziale Marktwirtschaft irgendwo auf der Welt noch?
Das schon, aber wir finden schon allein innerhalb Europas beträchtliche Unterschiede. Es gibt einen französischen Unternehmer, der auch mal Präsident der Weltunion der katholischen Unternehmer war, Michel Albert, der hat ein Buch geschrieben über den rheinischen Kapitalismus. Und der rheinische Kapitalismus ist für ihn praktisch die soziale Marktwirtschaft, der sich der Rheinschiene, die soziale Marktwirtschaft, die sich der Rheinschiene entlang zieht, von Belgien über Holland, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und diesen rheinischen Kapitalismus stellt er dem angelsächsischen Kapitalismus gegenüber. Da gibt es die soziale Marktwirtschaft nicht. Da gibt es eher eine reine Wettbewerbswirtschaft, der man nicht ganz gerecht wird, wenn man sagt, da gilt nur das Prinzip hire and fire, also einstellen und rauswerfen, je nach wirtschaftlicher Entwicklung. Aber nach der Soziallehre der Kirche, auch nach den Wünschen der mittel- und osteuropäischen Transformationsländer, ist die soziale Marktwirtschaft die der christlichen Soziallehre am nächsten kommende Wirtschaftsordnung. Und viele Länder der Welt würden sich wünschen, dass sie existiert.
Würden sich wünschen. Deswegen noch einmal nachgefragt, diese Rheinschiene, der rheinische Kapitalismus, ist das nicht eine Insel der Seligen im globalen Marktgeschehen?
Es gibt noch ein paar andere Inseln, also die Vereinigten Staaten, auch wenn das Wort sozial, das Adjektiv sozial da viel kleiner geschrieben wird, können sich schon auch noch sehen lassen. Eine Insel nicht, aber ein schöner Garten.
Immerhin. Was sagt denn die katholische Soziallehre zu Markt und Wettbewerb? Sie haben vorhin schon angedeutet, es steht dem durchaus positiv gegenüber. Aber ist der Wettbewerb in seiner konsequenten Form nicht doch ein bisschen inhuman oder neigt er dazu, inhuman zu werden?
Es gibt ein Wort von Paul VI. In der Entwicklungsenzyklika Populorum Progressio 1967, da sagt er, der Wettbewerb, den er im Prinzip bejaht, hat eine Voraussetzung, die häufig nicht erfüllt ist, gerade im Handel zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern. Und diese Voraussetzung besteht darin, dass er Partner mit halbwegs gleichem Gewicht haben muss. In einer Marktwirtschaft wie Deutschland, wie Frankreich, wie USA, wie Großbritannien existiert Wettbewerb, weil es, ob die Automobilindustrie genommen wird oder andere Branchen, Wettbewerber gibt, die in eine echte Konkurrenz treten können. Wenn Sie nur noch einen großen, einen Oligopolisten oder einen Monopolisten haben und ein paar kleine, da kann kein Wettbewerb entstehen. Und so ist das häufig auch zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Es gilt der Grundsatz, Wettbewerb ist wichtig für die Qualität der Produkte, für das Niedrighalten der Preise, also für die Versorgung der Menschen. Aber man muss einiges tun, damit Wettbewerb überhaupt existiert. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ein Kartellrecht, das Kartelle verbietet, um des Wettbewerbs willen. Wir haben auch sonst wettbewerbsrechtliche Vorschriften, die sorgen dafür, dass der Wettbewerb nicht zum Erliegen kommt. Denn jeder würde natürlich gern Gewinne machen ohne Wettbewerb. Auch ein Unternehmer, das ist menschlich. Er muss sich anstrengen. Wettbewerb ist unbequem. Wettbewerb erfordert Wandel. Es müssen ganze Branchen vielleicht einmal geschlossen werden. Unternehmen sind keine eheähnlichen Verhältnisse. Das kann also zu Ende gehen. Das ist einfach normal. Und deshalb kann man nicht den Wettbewerb kritisieren. Ihn einzustellen würde viel teurer werden, aber man muss ihn schützen und man muss gelegentlich auch den Wandel fördern, staatlicherseits. Und so muss man auch im Verhältnis zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern einiges tun, damit ein echter Wettbewerb zustande kommt.
Aber manchmal hat man doch den Eindruck, der Wettbewerb ist zum Ordnungsprinzip dieser westlichen Gesellschaften jedenfalls geworden. Der sogenannten Wettbewerbsfähigkeit wird so ziemlich alles untergeordnet.
Also zunächst mal halte ich noch mal fest, Wettbewerb ist kein Dschungel. Wettbewerb ist selbst schon eine Kulturpflanze, bedarf der rechtlichen Absicherung, bedarf im Übrigen auch tugendhafter Unternehmer, die Väter der sozialen Marktwirtschaft, wie Wilhelm Röpke, Erhard, Alfred Müller-Amack, aber ich habe jetzt vor allem Wilhelm Röpke im Auge, haben einmal geschrieben, der Unternehmer muss, wenn er den Markt betritt, Tugenden mitbringen, die er nicht auf dem Markt lernt, die er vorher haben muss, zum Beispiel Fairness, Tapferkeit, Nächstenliebe. Die braucht auch der Unternehmer. Und dann kann er den Wettbewerb beginnen. Natürlich gilt heute der Wettbewerb oder der Grundsatz, dass der Wettbewerb diese oder jene Maßnahme erfordert, in verstärktem Maße aufgrund der Globalisierung, über die wir in einer späteren Folge noch sprechen werden. Der Wettbewerb ist nicht auf ein nationales Territorium zu begrenzen. Gott sei Dank ist das so. Unternehmer können sich in andere Länder verlagern, wo sie billigere Produktionskosten haben. Arbeitnehmer können auch wechseln. Für die ist das freilich vielleicht etwas schwieriger, mit Familie in ein anderes Land zu ziehen. Aber man kann sich nicht abschotten. Und wenn man das täte, würden wir teuer dafür bezahlen. Also alles kann natürlich nicht der Wettbewerbsfähigkeit untergeordnet werden. Es gibt auch da Grenzen der Personenwürde, der Menschenwürde. Es gibt Dinge, die nicht wettbewerbsfähig sind. Freundschaft, Solidarität sind für das Gelingen des menschlichen Lebens wichtige Dinge, die nicht Marktbedingungen unterworfen werden können. Und das ist auch Aufgabe eines Staates bzw. überstaatlicher Institutionen, sei es der Europäischen Union, sei es der Welthandelsvereinigung, der World Trade Organization, solche Bedingungen aufzustellen, die gelten, an die sich der Wettbewerb halten muss.
Ich will bei dem Stichwort, das Sie eben genannt haben, nämlich die Tugenden des Unternehmers, wenn er in den Wettbewerb eintritt, mal einhaken. Der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft, Adam Smith, hat ja auch schon geschrieben in seinem klassischen Werk
Wealth
of Nations, dass die merkantile Gesinnung den guten Geist erstickt oder ersticken kann. Und da schimmert ja so ein bisschen etwas von der Profitgier durch, die man oft Unternehmern auch vorwirft. Frage also, da das ja doch eine sehr persönliche Geschichte ist, wer kontrolliert die Unternehmer außer so einem Kartellamt oder wer bringt ihnen diese Tugenden bei?
Also das sind zwei verschiedene Fragen. Wenn Sie fragen, wer kontrolliert die Unternehmer, dann wird die erste Antwort nicht nur des Ökonomen, sondern auch des Sozialethikers lauten, der Markt. Und Adam Smith sagte auch, dass wir vom Bäcker oder vom Metzger nicht deshalb erwarten, dass er uns ordentliches Fleisch und gute Brötchen liefert, weil er uns was Gutes tun will, sondern weil er Gewinne machen will. Und wenn er Gewinne machen will, wird er uns ordentliches Fleisch liefern und gute Brötchen, die wir dann immer bei ihm kaufen und zu einem Preis, den wir akzeptieren. Also Smith erwartet von dem Produzenten nicht die Gesinnung der Nächstenliebe, sondern echte unternehmerische Gesinnung. Und dazu gehört natürlich auch Gewinne zu machen. Gewinne machen zu wollen, das ist nichts Unsittliches. Auch das hat Synthesimus Annus klargestellt, dass Gewinne etwas Gutes sind. Aber man kann natürlich auch auf tausenderlei unsittliche Weise Gewinne machen. Das steht auf einem anderen Blatt. Und da hat auch der Staat wieder wichtige Funktionen, das zu kontrollieren. Die andere Frage, wer bringt dem Unternehmer Tugenden bei? Die Familie, in der er aufwächst, ist ganz entscheidend. Auch die Kirche wird wichtig sein. Gut, es gibt Umfragen über die Kirchlichkeit von Unternehmern, die grosso motto deutlich machen, dass die Hälfte der Unternehmer nicht viel hält von der Kirche, auch nicht in die Kirche geht. 40% ab und zu mal und vielleicht 10% häufig in die Kirche gehen. Aber bei den 10% gilt dann wahrscheinlich das, was schon im Neuen Testament von Nikodemus gesagt wird. Er kommt nachts zu Jesus oder im Geheimen. Also sie bekennen sich da nicht sehr dazu. Aber wichtig, damit Unternehmer Tugenden lernen, scheinen mir auch solche Organisationen zu sein wie der Bund katholischer Unternehmer. Also eigene Vereinigungen, die nicht nur oder nicht primär der beruflichen Weiterbildung dienen oder der Anbahnung von Machtbeziehungen dienen, sondern der sittlichen Bildung des Unternehmers. Die ist für den Unternehmer fundamental wichtig. Wenn der Unternehmer nur sein Geschäft sehen würde, vielleicht auch noch abends oder sonntags und nachts keinen Blick mehr hätte für seine Familie, dann könnte er genauso zum Proletarier werden, wie ein Arbeitnehmer, der ganz in seiner Arbeitswelt aufgeht, zwangsläufig, weil er Geld verdienen muss. Proletarier heißt ja, dass man nur noch für seine Arbeit lebt. Das kann auch dem Unternehmer passieren. Und ein Unternehmer, der keinen Sonntag kennt, ist noch kein guter Unternehmer. Der erinnert mich eher so an das Märchen Momo von Michael Ende. Da gibt es ja diese Zeitsparkasse von den Unternehmern, die da mit Melone herumlaufen und den Leuten ihre nutzlose Zeit abkaufen und dadurch den Menschen die Lebensfreude und die Schönheiten des Lebens wegnehmen. Also ein Unternehmer lernt das eben nicht auf dem Markt, nicht im eigenen Unternehmen. Er muss das vorher lernen. Und das sage ich noch einmal, Familie, Kirche, solche Vereinigungen sind wichtig.
Zu dem Aspekt Familie kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück im großen Rahmen der Wirtschaftssysteme. Zunächst mal eine ganz simple Frage. Gibt es Wirtschaftssysteme, die von der katholischen Soziallehre nicht akzeptiert werden?
Ja, Zentralverwaltungswirtschaften, wie sie in den kommunistischen Ländern vorkamen, werden von der katholischen Soziallehre nicht akzeptiert. Sie verstoßen letztlich gegen die Menschenwürde, gegen die Freiheit des Menschen. Wirtschaftsordnungen, die glauben, allein der Markt und der Wettbewerb würden die Ordnung konstituieren, werden auch nicht von der katholischen Soziallehre akzeptiert. Der Staat hat wichtige Aufgaben. Ordnung ergibt sich nicht allein aus Markt und Wettbewerb. Also da gibt es deutliche Kritik, auch wenn man die Geschichte der katholischen Soziallehre Revue passieren lässt, findet man da massive kritische Urteile, schon in Quadragesimo Anno 1931, schon in Rerum Novarum 1891. Da sagte Leo der 13., obwohl es noch kein sozialistisches Land gab, die Lösung, die der Marxismus, der Sozialismus, so formuliert er, vorschlägt zur Lösung der Arbeiterfrage, die Lösung, nämlich das Eigentum abzuschaffen, führe in eine Sackgasse. Das Ergebnis sei noch schlimmer als das Übel, das geheilt werden soll.
Jetzt haben wir zwei Stichworte gehört, einmal Familie, einmal Eigentum. Der liberale Ökonom Hayek, ausgerechnet ein ganz Liberaler, sagt, dass diese zwei Institutionen, Eigentum und Familie, die tragenden Fundamente jeder Gesellschaft sind. Stimmt die katholische Soziallehre dem zu?
Also sie stimmt Hayek nicht in allem zu, aber in dem Fall stimmt sie ihm zu. Hayek hat sich auch sehr kritisch zum Begriff sozialer Gerechtigkeit geäußert. Damit kann er gar nichts anfangen. Er meint, da würde jeder reinpacken, was ihm vorschwebt. Also so sieht die Soziallehre der Kirche das nicht. Aber im anderen Punkt stimmt sie ihm zu. Familie und Eigentum sind in der Tat die tragenden Säulen jeder freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Über die Familie haben wir schon gesprochen. Es ist der Ort, in dem eben auch die Bereitschaft, etwas zu leisten, wächst. Die Fähigkeit vermittelt wird. Und Leistungsbereitschaft gehört zu einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Über das Eigentum haben wir noch nicht gesprochen, aber in der Tat hängt eine freiheitliche Wirtschaftsordnung auch von der Anerkennung des Privateigentums ab. Die Soziallehre der Kirche hält große Stücke vom Eigentum, aber sie gründet ihre Eigentumsethik auf zwei Säulen. Die erste Säule lautet, das Privateigentum ist ein Naturrecht. Der Mensch hat das Recht, Eigentum zu erwerben. Das hat eben schon die erste Sozialenzyklika 1891 unterstrichen. Aber genauso gilt der Grundsatz von der universalen Bestimmung der Güter, den Johannes Paul II. Immer unterstrichen hat. In laborem exercens, in sollicitudo rei socialis und am meisten in centesimus annus. Der Grundsatz von der universalen Bestimmung der Güter, übrigens sind schon beide Säulen dieser Eigentumsethik im Konzilstext über die Kirche in der Welt von heute sehr schön beschrieben, in den Ziffern 69 und 71. Der Grundsatz von der universalen Bestimmung der Güter heißt, Gott hat die Güter dieser Erde für alle Menschen geschaffen und sie müssen allen Menschen zugutekommen. Wie kommen sie allen Menschen zugute? Durch menschliche Arbeit. Und der Staat muss dafür sorgen, dass die Menschen durch ihre Arbeit sich Güter erwerben können. Nicht nur das Brot gleichsam von der Hand in den Mund, sondern auch Investitionsmittel, mit denen sie dann vielleicht selbst investieren und produzieren. Also das ist ein Naturrecht des Menschen. Und eine Wirtschaftsordnung, die das Privateigentum nicht anerkennt, ist genauso verwerflich wie eine Wirtschaftsordnung, die den Grundsatz von der universalen Bestimmung der Güter völlig missachtet. Bei uns wird dieser Grundsatz nicht zuletzt durch unser Sozialleistungssystem, durch unsere Rentenversicherung umgesetzt.
Naturrecht auf Eigentum ist ja in Deutschland und auch in der westlichen Welt allgemein, kann man sagen, nicht umstritten. Also Eigentumsrecht ist
aber schon in unserem Grundgesetz, in Artikel 14, der das Recht auf Privateigentum festhält, steht auch drin, Eigentum hat auch eine soziale Verantwortung,
ja,
eine soziale Dimension.
Gut, das sagt die Kirche ja auch. Ist es denn außerhalb unseres Lebensbereiches, meinetwegen in Osteuropa, in Russland und so weiter, da auch so nicht so unumstritten oder gibt es da heftige Widerstände?
Dass der Kommunismus gescheitert ist, hat auch etwas mit seiner Missachtung des Rechts auf Eigentum zu tun, wenngleich der Hauptgrund für sein Scheitern sicher sein falsches Menschenbild war. Das wird auch in Centesimus Annus sehr schön erläutert. Nun wird überall das Privateigentum anerkannt. Gewisse Probleme sehe ich bei der russisch-orthodoxen Kirche, die ja 2000 zum ersten Mal in ihrer 800-jährigen Geschichte einen Sozialhirtenbrief verabschiedet hat, der alle Aspekte des sozialen Lebens behandeln möchte. Leider kein Kapitel hat über die Wirtschaftsordnung, aber ein Kapitel über das Eigentum und ein Kapitel über die Arbeit. Was zum Eigentum gesagt wird, kann ich nicht unterschreiben. Die russisch-orthodoxe Kirche zählt da ein halbes Dutzend verschiedener Formen des Eigentums auf, Privateigentum, Staatseigentum, Genossenschaftseigentum, andere Formen, und sagt dann, aus der Sicht der Kirche könne keiner dieser Eigentumsformen ein Vorrang eingeräumt werden. Also gleichsam, alle hätten ihre Gültigkeit. Also da steht sie völlig allein unter den christlichen Kirchen. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen.
Ist das ein Erbe der 70 Jahre kommunistischen Herrschaft?
Ich vermute, dass sich in der russisch-orthodoxen Kirche bei der Ausarbeitung dieses Hirtenbriefes, dieses Sozialwortes, verschiedene Kräfte gestritten haben und eben doch auch die Verknüpfung mit dem sozialistischen System der Vergangenheit noch so stark ist, dass man deshalb dachte, das sei eine salomonische Lösung, wenn man allen Eigentumsformen ihre Berechtigung gibt. Aber aus der Sicht der christlichen Gesellschaftslehre ist das keine salomonische Lösung, sondern ein fataler Irrtum. Katholische wie evangelische Kirchen sind sich einig, dass das Privateigentum den Vorrang hat vor jeder anderen Eigentumsform.
Kommen wir noch einmal auf den Wettbewerb zurück. Der greift ja heute doch global aus, kann man sagen. Wie steht denn die Kirche zur Globalisierung?
Erst in den letzten 2 Jahren hat sie sich damit näher beschäftigt. Die Globalisierung an sich ist weder schlecht noch gut, sagt die Kirche, sagt Johannes Paul II. Zum Beispiel im April 2001 in einer Ansprache an die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Die Kirche sagt, es kommt darauf an, was der Mensch draus macht mit der Globalisierung. Die Globalisierung heute hat ja mehr einen technischen Aspekt. Durch das Internet lassen sich Raum- und Zeitschranken überschreiten wie nie zuvor in der Geschichte. Globalisierung im Handel gab es immer schon, gab es schon vor 500 Jahren durch die Seefahrt. Globalisierung in der Rohstoffgewinnung gab es schon im 19. Jahrhundert, als die Kolonien errichtet wurden, Rohstoffe gesucht wurden. Was heute neu ist, ist die Globalisierung der Produktion und natürlich auch die Globalisierung des Kapitalverkehrs. eine Autofirma in Osnabrück produziert denselben Wagen in verschiedenen Ländern und führt die Teile dann zusammen. Das geht durch die technischen Mittel perfekt. Und das hat im Prinzip Vorteile für die Ökonomie, für die Produktion, für die Qualität der Produkte und auch die Preise. Natürlich kann Globalisierung eben dann auch dazu führen, das haben wir schon angedeutet, dass alles der Wettbewerbsfähigkeit untergeordnet wird, dass unter Berufung auf die Wettbewerbsfähigkeit soziale Standards vielleicht abgebaut werden können, die halt in Brasilien nicht das Niveau haben wie bei uns. Aber im Prinzip ist die Globalisierung eine gute Sache. Letztlich aber muss der Mensch sie so nutzen, auch so durch eine Rechtsordnung einrahmen, dass sie allen zugutekommt.
Die Globalisierung, darüber werden wir auch beim nächsten Mal noch reden. Heute ging es um die Wirtschaftssysteme. Die Präferenz der katholischen Soziallehre liegt eindeutig bei der sozialen Marktwirtschaft. Und es gibt auch in der Tat Wirtschaftssysteme, die die Kirche nicht gut heißt. All das haben wir gehört von Professor Manfred Spieker. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.